House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Sapienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Ich freue mich riesig, in dieser Folge mit Juliane Afram zu sprechen, einer meiner besten, liebsten Freundinnen, Beckenboden-Expertin, Prä- und Postnataltrainerin, Yogalehrerin, Buchautorin, Pilates-Trainerin. Juliana macht einfach so unfassbar viel. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was sie alles noch macht. Daneben ist sie natürlich auch noch Mama und Ehefrau. Und wir decken die ganze Bandbreite des Lebens ab. Wir sprechen über Spiritualität, über das erste Mal Sex nach der Schwangerschaft und auch über unsere gemeinsame Leidenschaft, Hip-Hop und Snoop Dogg. Ich wünsche euch viel Freude. Liebe Juliana.
Dann geht's schon los.
Es geht schon los.
Oh, wie immer, den Einsatz verpasst. Alles klar. Gut, das ist eine Raw-Version, ungeschnitten.
Ja, definitiv. Antwort. Ich habe es ja noch nicht verraten. Das wird nicht geschnitten und du darfst es nicht nochmal hören.
Das ist mir sowas von egal.
Ich weiß nämlich, dass du ein genauso elendiger Perfektionist bist wie ich. Und ich glaube, wenn ich jedes Interview vorher hören würde, ich würde...
Keins würde durchgehen, oder? Keins.
Wobei, vielleicht doch. Weil ich habe mir mal... Hast du dir deine Interviews in der letzten Zeit mal angehört?
Ja. Habe ich.
Auch. Ist das eigentlich eitel, wenn man sich seine eigenen...
Nein, ich habe sie mir nie ganz komplett durchgehört, sondern immer nur so Sneak Peeks, damit ich weiß, was ich da überhaupt so geredet habe.
Ja.
Quatsch.
Ja.
Ich fand's okay.
Ich habe meine ganz angehört.
Das ist so typisch. So typisch. Also ich habe mir einen Tee gemacht. Ich habe es angezündet.
Und kennst du das auch? Ich bin jedes Mal total aufgeregt, genauso wie bei den Yoga Easy Videos, wenn ich die freigeben muss. Das ist so, mir ist körperlich fast schlecht. Weil, also bei den Yoga-Easy-Videos noch stärker als bei irgendwelchen Interviews, weil ich dann weil ich einfach unsicher bin. Aber ich habe mich selber zum Lachen gebracht.
Wie?
Also ich wusste ja, was ich erzählt habe, aber trotzdem musste ich über mich selbst lachen. Ist auch
ja, muss man auch können, oder?
Das muss man. Und damit habe ich eigentlich auch schon, ich habe so einen perfekten Einstiegssong für uns gefunden.
Oh ja.
Und das hat mich so...
Aus unserem Most-Favorite-Genre, muss man ja dazu sagen, ne?
Aus unserem absolut Most-Favorite-Genre. Und der Song hat mich total an dich erinnert, oder das Intro. Ich weiß nicht, ob es legal ist, dass ich das spielen darf.
Ich weiß es auch nicht, wir machen das jetzt einfach. Und falls du Nachricht bekommst von Mr. S. himself...
Das fängt schon ganz gut an, oder?
Dann hast du es geschafft. Hört ihr, wer das ist?
I want to thank me.
Jawohl.
I want to thank me for believing in me.
Halleluja.
I want to thank me for doing all this hard work.
Jawohl.
I want to thank me for having no days off.
Amen.
I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad motherfucker.
Habt ihr gehört? Wir wollten es euch nicht vorenthalten.
Nein, es ist auch so geil. Dieses Album ist, glaube ich, heute rausgekommen. Es heißt I Wanna Thank Me. Und das hat mich aber auch daran erinnert, vielleicht weil es gerade auch so ein aktuelles Thema bei mir ist, weil ich chronisch überarbeitet gerade bin und ich glaube, du auch. Und ich fand es irgendwie cool, man könnte ja erst denken, es ist arrogant, dieses I Wanna Thank Me, aber dann auch mal kurz innezuhalten und das zu honorieren. Und zu sagen, ey, danke, dass dieser Körper, dass das ganze Sein, dass du das machst, dass du dafür brennst, dass du bei dir in deinem Fall das Buch geschrieben hast, das Online-Postnatal-Programm, dass man so dedicated ist für die Sache und einfach dann auch so viel schafft und in die Welt bringt, was einem wirklich am Herzen liegt und wichtig ist. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Machst du das auch? Hast du... Also ich weiß die Antwort eigentlich ja schon, aber ich muss es dich trotzdem fragen. Räumst du dir Zeiten ein? So.
Ganz ehrlich, ja, also es gibt Phasen in meinem Leben, da bin ich total stringent. Da schaffe ich das jeden Morgen, so wie im Moment. Da stehe ich auf, vor den Kindern extra früh, damit ich eine halbe Stunde habe, nur für mich. Und dann mache ich erst ein bisschen Yoga und dann meditiere ich. Allerdings um 4.30 Uhr. Das halte ich selbstverständlich nicht auf die Dauer durch, weil es gibt ja noch andere Dinge in meinem Leben, außer me, myself and I.
Ja.
Dann gibt es Phasen, wo ich das gar nicht mache. Und dann ist das so. Ich habe auch beschlossen, mich da nicht mehr drüber zu ärgern, dass ich meine Routine nicht beibehalte oder mich so unter Druck zu setzen und das alles blöd zu finden. Nö, mache ich nicht.
Ich meinte auch Routine. Also erstmal finde ich das super gut, dass du das nicht machst und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ich meinte mit Routine, mit etwas für sich selbst zu tun, meinte ich gar nicht so sehr so eine Routine, wobei du natürlich recht hast, weil das gibt schon sehr viel Kraft, wenn man morgens so sich die Zeit für sich selbst einräumt. Das merke ich bei mir auch. Aber Also ich habe zum Beispiel auch die Aufgabe, in jetzt gerade so in meiner tantrischen Education sozusagen, dass ich auch einen Tag lang nichts mache und alle Sachen weglasse, die ich von einer To-Do-Liste streichen würde. Und ich weiß, dass du das mit Kindern, ja, ich habe ja keine Kinder, deshalb fällt das bei mir weg, dass das in der Form wahrscheinlich nicht ganz so möglich ist. Aber hast du auch so Free Spaces, wo du wirklich nichts, wo du kein To-Do sozusagen abhackst? Oder würdest du sagen, deine Praxis?
Und das ist meine Praxis morgens um 4:30 Uhr. Genau, weil wie du sagst, es gibt leider keine Schweigeminuten, Stunden, Tage, die ich mir so einräumen kann. Einräumen könnte, wollte, weiß ich auch gar nicht, ob ich das so möchte. Aber diese morgendliche Zeit, die ist mir total heilig und da tanke ich auf. Deswegen ist das so mein Space. Also es geht mir nicht so um Nägel machen, Haare machen oder so, sondern das ist eigentlich eher zusätzlicher To-Do. Ja. To-Do-Shit, sorry, auf meiner Liste, die ich gerne umgehen würde. Aber diese morgendliche Zeit, das ist mein...
Das übrigens.
Ist total holy.
Maniküre und Pediküre. Gibt es was Langweiligeres? Ich hasse Maniküre und
Pediküre. Aber weißt du, was man da gut machen kann? Da kann man arbeiten. Wunderbar.
Wie denn, wenn die Nägel gemacht werden?
Achso, ich lasse mir immer nur die Füße machen.
Achso.
Meine Nägel, nee.
Weil ich bin so unfassbar kitzelig und ich muss dann immer aufpassen, dass ich meine Beine irgendwie unter Kontrolle habe und da kann irgendwie kein Kinnhaken.
Nee, das würde mir nicht passieren. Aber ich habe meine Hände immer frei. Ich lasse mir nur eine Maniküre machen, wenn ich tatsächlich mal vor die Kamera muss und meine Hände wirklich grottig aussehen. Mhm. Und ansonsten schneide ich die auch nur kurz. Ich feile sowas auch nicht. Das dauert mir zu lange.
Ja. Dass du vor die Kamera gekommen bist, ist ja eigentlich... Ich finde, das ist genauso wie Snoop Dogg gerade sich selbst da besungen hat. Ist ja, du hast ja extrem hart gearbeitet. Du hast bist seit Jahrzehnten in dem Business drin. Das war meine E-Mail.
Achso. Vielleicht musst du das mal ausschalten. Was ist denn da los? Wie unprofessionell, Frau von Sapienski.
Ich hoffe, es nimmt jetzt trotzdem weiter auf. Aber ich
glaube, stimmt.
Ich glaube, das wird funktionieren. Magst du so ein bisschen erzählen, wo du herkommst? Was sind so deine Roots und wie du überhaupt auf den Weg zum Sport gefunden hast?
Ich komme aus dem Ghetto. So hört sich dramatisch an. Okay, nochmal, ich komme nochmal von vorne. Es ist so ein bisschen dramatisch gewesen. Es hört sich auch scheiße an, aber es ist... ich benutze so viele schlimme Wörter, ne? Aber das mache ich nur hier zu Hause. Machen wir das gar nicht.
Ich habe explizit...
Hast du?
Habe ich angekreuzt.
Alles klar, okay, gut. aber schlimmer als das wird es bei mir auch in der Regel nicht. Also, wo komme ich denn her? Ich bin ja bei Pflegeeltern groß geworden und zu denen bin ich gekommen, da war ich 5 Monate alt. Und aber tatsächlich haben wir in Stadthub gelebt. Also darf schon ein bisschen Ghetto.
Fragen, wieso?
Wie? Wieso? Ach, wieso ich zu Pflegeeltern gekommen bin. Also früher in der Generation meiner Eltern, da war das eigentlich gang und gäbe, dass die Eltern ihre Kinder, also ich komme aus Ghana ja ursprünglich, meine Eltern zumindest, und da ist es so, dass man die Kinder grundsätzlich eigentlich zurück zu seiner Familie nach Ghana entweder geschickt hat, wenn sie in Deutschland geboren wurden, oder man hat sie gleich da gelassen und die Eltern sind allein dann nach Europa gegangen oder nach Amerika, um zu arbeiten und um Geld zu verdienen. Und um die Familie zu ernähren und dann später die Kinder nachzuholen, damit sie eine bessere Ausbildung haben als die Eltern. Und das ist eigentlich so das normale Prozedere gewesen. Das hört sich jetzt so ganz technisch an. Das war natürlich jetzt nicht so wirklich toll. Mhm. Aber so rückblickend muss man das ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja. Also für mich als Kind war das nicht schön. Wobei ich liebevolle Pflegeeltern hatte und auch immer noch habe. Und die waren großartig gewesen. Die sind jetzt natürlich ganz alt, beziehungsweise mein Pflegevater ist schon länger tot und meine Pflegemutter, die ist jetzt auch schon sehr alt. Und die haben sich rührend um mich gekümmert und waren immer für mich da. Und deswegen bin ich dahin gekommen, weil meine Eltern einfach wahnsinnig viel gearbeitet haben und versucht haben, sich einfach ein besseres Leben zu erarbeiten.
Und dann warst du in Stalzhoop im Ghetto. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben im schönen Teil von Stalzhoop gewohnt, also dicht am Bramfelder See für alle, die daherkommen.
Ist das sowas wie der Kotti in Berlin?
Es gab durchaus solche Ecken, die ähnlich waren, aber nicht ganz so dramatisch. Aber es gab halt eben auch irgendwie wahnsinnig viele Hochhäuser, 14. Stock, gab das Einkaufszentrum, es gab das Haus der Jugend damals, HDJ, und das ich nie durfte.
Wieso nicht?
Oh, meine Eltern waren tunlichst, haben sie vermieden, dass ich da jemals hingehe, weil sie immer dachten, na, wenn du dahin gehst, dann bist du mit 12 schwanger, so ungefähr.
Okay.
Das war deren Einstellung. Ich war ja nie da, deswegen weiß ich das nicht. Aber für die war das immer so der Horror, und deswegen haben die mich beschäftigt. Fand ich aber super, weil ich war ein sehr... Ich weiß nicht, war ich ein aktives Kind? Ich habe auf jeden Fall viel Sport gemacht und es hat mir Freude bereitet. Und ich habe mit 4 angefangen, Ballett zu machen. Und dann habe ich Leichtathletik gemacht. Dann habe ich lange Handball gespielt. Und dann bin ich sehr, sehr lang geritten und hatte irgendwann auch mein eigenes Pferd.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ich auch.
Du auch?
Ja.
Du bist geritten?
Ernsthaft, ja.
Tatsächlich?
Mhm, 10 Jahre.
Ja, ich auch.
Aber nie richtig mit Reitschule, sondern ich habe mich immer nur auf das... Also ich kann zum Beispiel nicht gut mit Sattel reiten.
Ach so, nee, das
kommt. Ich kann, also im Wesentlichen, ich kann auf dem Pferd sitzen.
Aber du hast es 10 Jahre oben nach oben geschafft.
Ja, und ich habe Ausritte geliebt. Ich habe Ausritte so sehr. Aber wir können reiten gehen.
Ja, wir können mal, lass doch mal reiten gehen.
Liebe Zuhörer,
ja.
Wir haben ein neues Hobby gefunden.
Genau, demnächst gibt es eine Story vom Reiterhof. ja, das habe ich ganz lange gemacht. Und meine Eltern waren dann eben auch immer bemüht, mich dahin zu fahren und haben das total unterstützt. Und die waren ganz zauberhaft. Also das war natürlich irgendwie toll.
Wie kam das denn? Weil du hast ja erst eine Musical-Ausbildung gemacht, ne? Kam das dann?
Ich habe angefangen damit. Ich habe die nicht zu Ende gemacht. Das würde ich hier mal betonen. Eine andere
Freundin von mir übrigens auch. Musst du mal unbedingt kennenlernen.
Wer denn?
Wanda Badweil.
Ah, ja. Ah, alles klar. Ja. Ja, ich habe irgendwie immer gerne gesungen. Und es liegt ja auch in meiner ursprünglichen, richtigen Familie. Da haben immer alle gesungen. Und getanzt habe ich auch immer gerne. Meine Ballettlehrerin hat mir irgendwie auch Talent bescheinigt. Allerdings hat es mit meinen Füßen nicht so, ist es nicht so weit her. Also fürs Ballett war ich jetzt nicht so sehr geeignet. Und da gab es auch, eine Story, die werde ich niemals vergessen. Da hieß es, da war eine andere Mutter und deren Tochter, ich weiß noch genau, wie sie hieß, die hieß Anke. Und die Mutter war immer so wahnsinnig stolz auf Anke. Ja, also meine Anke geht jetzt zur Staatsoper. Da wurde sie aufgenommen. So. Und meine Pflegemutter irgendwie solche Ohren bekommen, naja, die Kleine tanzt Ballett, dann bringe ich sie da mal hin. Juli hat sie immer gesagt, Juli, willst du auch zur Staatsoper? Ich so, ja, natürlich. Ich sah mich schon irgendwie über die Bühnen dieser Welt tanzen, im Tütü und so, und dachte, dass ich komme jetzt ganz groß raus.
Ja.
Vielleicht war ich da 6, also ganz groß raus dachte ich nicht, aber wer wollte nicht Ballerina werden? Also ich wollte eine werden. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann da hingegangen und das habe ich da bei diesem Vorstellungstraining in der Hamburger Staatsoper teilgenommen und ich fand das natürlich ganz toll und es hat riesen Spaß gemacht und dann sagte mir am Ende, dann gab es da noch so einen kleinen Test und dann weiß ich noch, dann sagte mir die Ballettlehrerin, zeig mir mal deine Füße. Und ich so, hier. Und sie so, streck mal die Füße. Geht das auch weiter? Ich so, nein, weiter kann ich nicht. Mein Todesurteil. Damit war meine Karriere bei der Hamburger Staatsoper dann auch beendet.
Ja.
Und ich war natürlich am Boden zerstört, weil ich wollte unbedingt da tanzen. Und dann hat die Ballettlehrerin dann zu meiner Pflegemutter auch gesagt, ja, also sie hat Rhythmusgefühl und sie hat den tollen Ausdruck wirklich, aber körperlich ist sie nicht geeignet. Ihre Füße sind nicht geeignet für das klassische Ballett.
Oh nein.
Und meine Pflegemutter hat sich aufgeplustert und dann hat sie ihr doch tatsächlich gesagt, sie haben doch gar keine Ahnung, wie können sie denn sowas sagen? Komm, Juli, wir gehen. Und dann hat sie, aber sie war ganz zauberhaft und hat mich dann aufgebaut und genau, da war meine klassische Ballettkarriere dann eben auch beendet und ich bin dann zum Jazzdance gegangen und...
Und so kam es dann hinterher mit deinem Musical-Ausbilder?
Ja, ich hatte zwischendurch auch Pausen, da war ich dann sehr beschäftigt mit Handball und Leichtathletik, aber ich wollte dann unbedingt Musical-Darstellerin werden.
Wie kam das? Warum?
Weil ich einfach so gerne gesungen habe und ich so gerne getanzt habe und es hat mir Freude bereitet und ich konnte das auch ganz gut. Deswegen. Genau.
Und ich hatte... Dann?
Wie bitte?
Mir kommt gerade nur das mit dem...
Me? I want to thank me for believing in me. So.
Nein, definitiv kannst du es auch gut. Ich habe dich ja schon mal singen hören. Das ist, ich höre dir super gerne zu.
Also ich treff die Töne so. Ich habe, also wie gesagt, ich habe das ein Jahr dann gemacht. Es war aber abzusehen, dass ich nicht die ganz großen Bühnen dieser Welt rocken werde und wahrscheinlich mich immer mit Kellnern hätte über Wasser halten müssen.
Ach so, wieso?
Weil ich dafür nicht gut genug war und auch nicht, dann war ich nicht ehrgeizig genug dafür. Also es schien doch nicht mein ganz großer Traum gewesen zu sein.
Ja.
Und so ist es dann nichts geworden mit der Musical-Karriere. Ich bereue es aber auch nicht. I want to thank me for being smart. Smart enough to quit.
Und Wie ist es dann weitergegangen? Bist du die ganze Zeit in Hamburg geblieben? Oder?
Also, dann ist es weitergegangen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Sportmanagerin an der Meridian Academy in Hamburg. Das war der erste Ausbildungsdurchgang überhaupt. Und das waren 2 Jahre, eine Vollzeitausbildung. Das hat mir mehr oder weniger Spaß gemacht. Ich war auch so ein bisschen renitent, so mit 19, 22, irgendwie so, also lange.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich hatte immer was dagegen.
Man muss dazu wissen, dass Juliana und ich total, also ich auch, vielleicht sogar noch krasser als du. Nee, ich glaube, wir sind da gleich.
Was möchtest du denn sagen?
Besserwisserisch sind.
Nee, gar nicht. Ja, das bin ich in der Tat, auch wenn ich keine Ahnung habe, erstmal dagegen. Nee, aber damals war ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig ernst genommen, auch das weiß ich noch. Also ich habe meine Lehrer da auch zur Weißglut getrieben. Aber ich habe das dann durchgezogen und danach bin ich dann nach Amerika gegangen und habe da meine Pilates-Ausbildung absolviert.
Bist du eigentlich in Amerika, ich weiß, du warst in New York, ne?
Ja, genau, ganz klassisch in New York, da wo Herr Pilates ursprünglich sein Pilates-Studio auch hatte. Und ich habe dann meine Ausbildung absolviert und meine Mutter lebt in New York und das jetzt schon, ich weiß nicht, ich kann gar nicht zählen, auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lange, über 30 Jahre. Sie lebt nach wie vor in New York, genau, und dann habe ich bei ihr gewohnt und es hat 2 Jahre gedauert. Ich war natürlich zwischendurch immer wieder in Deutschland und habe dann meine Ausbildung da gemacht, die ging 2 Jahre und dann war ich aber immer noch mindestens 5 Jahre danach, regelmäßig mindestens 3-mal im Jahr in Amerika. Ja. Und das war irgendwie.
Hattest du auch mal überlegt, rüberzuziehen?
Ja, ich wollte unbedingt mal in Amerika wohnen und habe sogar probiert und habe sogar einen Job bekommen. In San Francisco war das. Ich weiß es noch wie heute. Ich war erst in Reno in Nevada, weil mir irgendeine damals recht bekannte Fitness-Schnecke, so nenne ich sie einfach mal, oh, du musst unbedingt nach Amerika kommen, das wird so toll und ich besorge dir Jobs und so weiter und ich dann meine Koffer gepackt und bin nach Reno, Nevada geflogen und erstmal war sie nicht da, als ich am Flughafen ankam und als sie mich abholte, hatte sie eine Alkoholfahne. Und so ging es dann auch irgendwie weiter und dann hat mich aber so eine ganz nette andere Frau aufgelesen, Leslie Bender, die war auch recht bekannt in der Fitnessszene. Und dann habe ich mit der, in deren Studio durfte ich arbeiten und kam da an und sagte, ja, ich kann unterrichten. Ja, ich kann auch Pilates. Größenwahnsinnig, wie ich war. In Amerika ist ja alles immer ein bisschen anders. Aber dann hat die mich da unterrichten lassen und so nahm das Ganze seinen Lauf, dass ich mit Pilates wieder nach Deutschland gekommen bin. Und dann habe ich für sie und mit ihr gemeinsam meine erste Pilates-Fortbildungsschule in Deutschland eröffnet. Mhm. Ja, so. Genau, das war so der Anfang meiner Fitnesskarriere.
Wenn ich weiß es ja noch sehr genau, weil so haben wir uns ja kennengelernt. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon häufig erzählt.
Ja. Wir kommen, das halten wir jetzt ganz kurz. Das ganz kann kurz. Man überall nachlesen.
Weil ich ja bei dir, weil ich über die L ja auf dich gekommen bin.
Aber war es die L, nicht die Vogue?
Ja, es war die L.
Ah, okay.
Macht ja nichts.
Ist egal. In der Vogue war ich auch.
Die dich zur besten Pilates-Trainerin. Es war die Musik. In Deutschland da gekürt hatte. Wie war das für dich? Hattest du da so einen Hype bemerkt? Ich meine, hinterher ist es ja nochmal richtig losgegangen, weil ich weiß noch, als du gestartet hast, habe ich ja eigentlich parallel auch mit meiner Firma gestartet.
Richtig.
Beziehungsweise wir waren beide schon ein paar Jahre am Markt und dadurch, dass ich bei dir trainiert habe, habe ich ja auch nur gesehen, dass das Büro unter dir frei ist und habe mich dann da eingemietet.
Richtig, genau, richtig.
Und dann hattest du die ganze Etage und es wird immer größer und immer mehr Mitarbeiter. Wie war das? Wie hast du das empfunden? Und wie war das so von, dass du auf einmal so im Fokus und im Rampenlicht standest, weil du hattest ja auch, war das Nike, dass du da Global Brand Ambassador warst?
Also Global Brand Ambassador, so hat man das gar nicht genannt, aber ich war Brand Ambassador, aber es bezog sich auf Deutschland. Ne? Darüber bin ich aber gekommen, weil eine damalige Freundin von mir, die war schon bei Nike und hat mich da vorgeschlagen, netterweise. Und da ich viel unterwegs war und das Thema Pilates gerade so im Kommen war, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war gar nicht bewusst. Aber das war wieder so, ne, Snoop Dogg-mäßig, I want to thank me, I believed in me, weil ich habe total an die Sache geglaubt und ich fand Pilates einfach super und dachte, das braucht die Welt und alle haben drauf gewartet. Also so bin ich da auch rangegangen und habe das Volk missioniert quasi. Und ich weiß noch, in der Kaifu Lodge fing das an. Da gab es damals die Kurskoordinatorin, die ist Juke. coole Frau. Und die, ach, du warst doch gerade in Amerika, Juliana. Bring mir was mit, bring mir was mit. Was gibt's Neues? Und ich so, Pilates? Ach so, völlig so, Pilates? Pff, was will sie denn? Und dann hat die da die Hamburger Morgenpost angekarrt und dann kam auch irgendwann das Abendblatt und dann habe ich mir gedacht, oh, wow, scheint ja irgendwie zu laufen. Und so ist das entstanden, also gar nicht, not on purpose. Mhm. Und ich habe einfach gemacht.
Würdest du sagen, die... Weil ich habe gerade so aufgehorcht, weil du gesagt hast, ich habe total daran geglaubt und dachte, das braucht die Welt. Das ist eine Attitüde, die kenne ich von mir selber auch, wenn ich total begeistert bin. Bei mir ist es ja mit dem Tantra, ich möchte jeden schütteln und sagen, du musst das machen, es macht dich so frei. Und deshalb glaube ich, Juliana ist relativ resistent dagegen.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, eine Einstellung, die wir beide teilen. Dann haben wir auch wenig Angst, rauszugehen. Würdest du sagen, das ist der Schlüssel zum Erfolg sozusagen, an die Sache wirklich zu glauben und sozusagen deine Leidenschaft nach außen zu tragen?
Ja, und das Gute ist, ich habe in meinem Leben ja nie was anderes gemacht. Also ich hatte immer nur einen Job, der mir Spaß gemacht hat und wo ich mit Leidenschaft dabei war.
Das ist toll.
Ansonsten, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, was zu tun, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehe, 200%. Also ich muss das wirklich toll finden. Und dann mache ich das. Es gibt, aber leider ist es bei mir auch im Umgekehrten, wenn ich was wirklich echt blöd finde, dann ist das mach ich auch nichts. Also dann ist das auch so, dann merkt man das auch.
Ja.
Ja, so ist das gekommen.
Du hast aber ja dann, also es ist ja dann extrem gewachsen, du hattest dieses Riesenstudio, das Ausbildungsinstitut und so weiter und so fort. Und dann hast du es aber ja verkauft.
Ja, aber das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern mein Mann, damals war es noch nicht mein Mann, und als ich ihn kennengelernt habe, das war zufällig, war er Physiotherapeut. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich mir dachte, und er sich auch dachte, oh, wir können ja was zusammen machen. Und dann haben wir das gemacht.
Ich weiß noch, weil als wir uns kennengelernt haben, hat er noch in Berlin gewohnt.
Ja,
hat er. Wir kennen uns wirklich lange.
Wir kennen uns wirklich sehr lange, genau. Und ich bin immer zwischen Hamburg und Berlin hin und her gefahren und war total verliebt in Berlin. Damals gab es eine Serie, die hieß Verliebt in Berlin. Habe ich dann natürlich auch immer geguckt.
Ja, das war total angesagt. Das weiß ich noch. Das war auf den ganzen Film von mir und auch immer waren die Darsteller da und das war so total gehypt.
Genau, richtig. Ich war totaler Fan aufgrund der Story, weil ich auch so verliebt war in Berlin und in den Mann, der da gewohnt hat. Also jetzt mein Mann. Und ich weiß nicht. War irgendwie, hat sich so ergeben. Und er ist nach Hamburg gezogen, weil wir überlegt haben, wo können wir uns selbstständig machen gemeinsam. Und da ich ja 2004 schon angefangen hatte mit meinem Studio, war das die logische Konsequenz. Und dann haben wir das aufgebaut. Und also er hat einen Riesenanteil daran und nicht, wenn nicht sogar noch größeren Anteil daran, dass es dann irgendwann so groß geworden ist.
Man muss auch sagen, er ist der beste Osteopath überhaupt.
Finde ich auch. Werbung.
Aber ist das nicht manchmal schwierig, so mit seinem Partner zusammenzuarbeiten? Oder
das stimmt auch, aber wir haben immer relativ gut die Kurve gekriegt, meistens zumindest. Und natürlich nimmt man das mit nach Hause, und aber wir besprechen alles und irgendwie haben wir immer eine gute Ebene gefunden, dass zu machen. Wir haben nie gesagt, wir trennen das oder sprechen zu Hause nicht über die Arbeit oder so, sondern wenn jemandem was auf der Seele brennt, dann muss das eben auch raus.
Ja.
Genau. Und ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also ich hoffe, er liebt es auch, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich bin bisweilen etwas chaotisch. Aber wir haben...
Das stimmt nicht, du bist voll organisiert.
Das denkt man immer so. Ich bin in gewissen Dingen sehr organisiert, aber es gibt gewisse Dinge, Buchhaltung. Okay, frag mal meinen Mann nach Buchhaltung.
Bei mir genau das Gleiche. Es ist Chaos hier. Ja.
Dann schlägt er die Hände im Kopf zusammen. Ist auch nicht das, was er mir überlassen hat.
Ja.
Irgendwie haben wir eine gute Teilung, also eine gute Arbeitsteilung.
Ihr habt ja auch zwei Kinder bekommen und dadurch ist ja auch sozusagen dein drittes Baby entstanden, das Thema, was dich total antreibt, Beckenboden.
Rückbildung. Rückbildung, genau. Also insgesamt das Thema Rückbildung. Also nicht nur der Beckenboden, das ist natürlich ein Riesenfeld, ein großes Thema und was mir extremst am Herzen liegt, aber das Thema Rückbildung, weil es so wenig gibt in Deutschland, so wenig gutes, fundiertes Wissen und man als Frau so in der Luft schwebt. Also es ist wieder so eine Nummer.
Und das hattest du selber erlebt, du magst das mal kurz erzählen,
ja,
für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen.
Ich habe das selbst erlebt, genau. Was habe ich denn erlebt? Ich habe zwei Kinder bekommen. Das ist ja schon Abenteuer an sich und ich hatte zwei nicht so einfache Schwangerschaften. Bei der ersten lag ich 7 Wochen im Krankenhaus, bevor der Kleine da war, und dann waren wir genau 4 Tage zu Hause, als er dann endlich kam, und waren nochmal 5 Wochen im Krankenhaus, weil dann war das Baby krank. Und unser Baby war da krank. Und das war ganz schrecklich. Aber es war im Nachhinein, habe ich natürlich, hat es mich viel gelehrt. Und man wächst ja immer an Dingen. Das hört sich blöd an, aber es ist einfach so. Entspricht ja der Wahrheit. Sondern es, das, was passiert ist, das trage ich immer mit mir herum. Aber es hat mich auch wachsen lassen, definitiv. Und aber das, was ich so an Hilfe bekommen habe oder eben an Unterstützung, das kam rein, also von meinem Mann und aus meiner Familie heraus, aber ansonsten auch von medizinischer Seite her war da, mussten wir uns so alles zusammensuchen. Also es ist eben, das war, ja, also vom Frauenarzt kam da nicht viel, die Kinderärzte waren bemüht, aber dadurch, dass ich eben im medizinischen Umfeld auch ja, zu Hause bin, hatten wir natürlich gute Ansprechpartner. Wenn man die nicht hat, dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Und die zweite Schwangerschaft war eben auch nicht so einfach. Und da hatte ich eben in der Rückbildung wahnsinnige Probleme, weil ich mir die Symphyse angerissen hatte. Und,
was ist Symphyse für diejenigen? Die
das ist der Knorpel, der die rechte und linke Beckenhälfte zusammenhält. Und quasi, wenn der durchtrennt ist, ist man in der Mitte quasi einmal durchtrennt. Mhm. Und dahinter hängt die Blase an der Symphyse. Der Beckenboden ist da aufgehängt. Die Bauchmuskeln setzen da an. Also da ist,
das heißt, was ist denn konkret bei dir noch passiert?
Da ist eine Menge los. Also ich hatte Beckenbodenprobleme und eine Rektusdiastase. Und
Rektusdiastase, magst du das auch noch
mal? Mach ich auch noch mal erklären, ja, genau. Stimmt, ich bin ja hier, genau, richtig. Sorry, ich bin im Tantra-Podcast. die Rektusdiastase ist, wenn sich die geraden Bauchmuskeln sozusagen separieren. Es ist normal, jede Frau hat das während der Schwangerschaft. Zum Zeitpunkt der Geburt haben das alle Frauen. Ganz natürlich, ganz normal. Aber bei einigen bildet es sich zurück und bei anderen eben nicht. Es hat unterliegt verschiedenen Einflüssen. Aber genau, und bei mir hat es sich eben nicht wieder zurückgebildet, aber eben aufgrund auch des verschobenen Beckens und der kaputten Symphyse. Und all das, was ja, das, was ich an Rehabilitation erfahren habe, auch vor allen Dingen nach der Operation, weil ich habe mich dann auch operieren lassen, 2,5 Jahre nach der Geburt, also da, wo ich wirklich dann, wo man sagen kann, eigentlich Rückbildung ist in Anführungsstrichen abgeschlossen, in Anführungsstrichen setze ich das mal, aber wo man sagen kann, eigentlich der Beckenboden hat sich zurückgebildet und wir haben alles konservativ versucht und, aber, genau, dann habe ich eben eine OP gehabt und es gibt auch dafür keine Anleitung, keine Reha-Anleitung oder irgendwas, sodass dass man da von medizinischer Seite großartig unterstützt wird. Und deswegen ist das ein Thema, was so viele Frauen betrifft und wo es aber nichts oder wo es nur wenig Hilfe gibt.
Da bist du ja jetzt auch Ansprechpartnerin geworden, hast dein eigenes Programm, dein Buch dazu geschrieben.
Ja.
Das kann ich auch gerne nochmal in die Shownotes, nennt man das, glaube ich, beim Podcast.
Oh, okay. Dankeschön.
Was ja auch mit den Schwangerschaften gekommen ist, wobei ich finde, das ist gar nicht so. Ich finde, du siehst immer unfassbar toll aus. Und ich möchte das noch streichen.
Danke. Die Alte ist noch ganz stabil.
Das finde ich immer so, ja, für ihr Alter.
Für ihr Alter, so, genau. Und für die Menge an Kindern, die sie bekommen hat. Ist sie noch tageslichttauglich, oder was?
Sonst nicht. Nee. Wenn man die zwei Faktoren nochmal in einem sieht, kann man sagen, gerade nochmal so geschafft. Ich habe noch nicht mal Kinder. Aber wir unterhalten uns ja auch, wir haben das vor allem in den letzten Monaten auch irgendwie häufig gemacht, weil ich so damit gehadert hatte. Und du stellenweise auch, wenn ich sagen darf, über das Körpergefühl, über das Körperbewusstsein.
Ja, total. Natürlich habe ich damit gehadert.
Wir kommen ja eigentlich auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil ich bin ja jemand, als wir uns kennengelernt haben, war da ja gar nichts. Und dann haben wir eine Zeit lang intensiv trainiert und dann wurde es ein bisschen besser, meine Rückenschmerzen sind weggegangen und dann habe ich ja wieder aufgehört und dann
war's,
ich weiß, dass ich immer so lang geschlurft bin. Ich hatte so einen seltsamen Schlurfgang.
Stimmt, man hat dich immer schon gehört. Ah, Sandra, gut.
Und ich hatte so gar keinen richtigen Bezug zu meinem Körper. Ist durch das Yoga jetzt besser geworden? Und du hattest einen ganz starken Bezug immer zu deinem Körper, weil du sehr sportlich warst und auch sehr viel im Sportbereich gemacht hast. Nichtsdestotrotz haben wir beide immer mal wieder Momente gehabt, wo wir mit dem Körper gehadert haben. Was würdest du, muss an deinen letzten Post denken, wo du über Faltenhunde geschrieben hast.
Oh ja, richtig, genau. Ja, es gibt immer noch, natürlich, ich finde mich nicht immer toll. Also natürlich, meistens schon, nein, vergesst das. Nein, natürlich finde ich mich nicht immer toll. Aber das Leben schreibt ja so seine Geschichten und die trägt man überall im Herzen, in der Seele und auch im Körper. Und also ich bin zweifache Mama und dafür finde ich meinen Körper irgendwie toll. Und die haben ja auch viel durchgemacht und viel mitgemacht. Und deswegen gibt es Tage, da gucke ich mich im Spiegel an und denke so, oh mein Gott, die schon wieder. Und dann manchmal stehe ich vorm Spiegel und denke so, wow, super, sensationell. Und ich finde, es darf beides auch sein. Aber was diese Fixation auf den Körper, die ist verschwunden.
Ja. Ja, das stimmt. Jetzt gerade erst, wo du es sagst, ich habe früher ständig so geurteilt, immer gerade wenn ich in den Spiegel geguckt habe, ich habe so manisch in den Spiegel reingeguckt, immer wenn ich dran vorbeigelaufen bin. Geguckt, ob ich dünn genug, ob das so richtig schön. Ich habe ja auch mal sehr enge Sachen angehabt. Wobei ja, im Büro glaube ich nicht, oder?
Nee.
Aber sonst so, wenn ich unterwegs war.
Wenn du unterwegs warst.
Und los ging's. Was mir auch hilft, wenn ich so an Tagen, wo ich erst denke, boah, weißt du, wenn ich meine, ich bin jetzt 42, werde 43 in ein paar Wochen, bald. 10. September, weil sie mir gerade wieder rennen
wollen. 3 Wochen.
Und ich habe zum Beispiel letztens Zellulite über den Knien entdeckt. Da habe ich gedacht, boah, da auch noch. Weißt du, ja. Ich habe es schon an den Armen. Ich habe es auf der kompletten Beinrückseite. Muss das nach vorne wandern? Und dann mache ich aber meistens irgendwas Lustiges und wacke ganz doll mit dem Po oder so und mache ganz laut Hip-Hop und so und tanze nicht so schön wie du. Mit deutlich weniger Rhythmusgefühl.
Egal.
Ich versuche das dann wieder so, mich nicht von außen aus dieser Vogelperspektive, aus der Beurteilung auf den Körper zu schauen, sondern ihn einfach von innen mit Freude zu füllen.
Genau.
Und hast du, das ist das, was mir hilft. Was machst du, wenn es mal richtig scheiße
ist? Wenn es mal so richtig ätzend ist, dann setze ich mich hin und überlege mal eigentlich alles, was so alles passiert ist auf dem Wege bis jetzt. Und dann finde ich immer irgendwo einen Punkt, wo sich in mir irgendwie riesengroße Freude aufmacht. Und ich denke, ich kann echt stolz sein auf meinen Körper, auf das, was er geleistet hat. Und so wie es jetzt ist, ist es einfach richtig und genau gut so. Hm. Also ich finde immer wieder einen Moment, wo ich mich selber wieder hochhebe innerlich. Und dann ist auch fein. Also ich habe dann mal so meine 15 Minuten und dann ist aber auch wieder... Ist auch wieder gut. Ja. Mittlerweile bin ich zum größten Teil sehr zufrieden mit mir. Und dann gibt es die Tage vor den Tagen, wo ich denke so, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber so aufgedunsen. Und es macht mich jetzt nicht so froh, aber auch das geht vorbei.
Hast du, es gibt ja viele, die sich so sehr bewusst ernähren, keine Kohlenhydrate, kein Weizen, kein Zucker. Das machen wir auch immer mal wieder streckenweise.
Immer dann,
wenn es sogar nicht klappt. Und das muss man jetzt sagen, wir haben hier gerade Katjes Wunderland vor uns liegen und schwarze Trüffelchips.
Und Schokolade.
Und Schokolade.
Scheiße, Schokolade. Die Schokolade ist noch zu. Komm, die haben wir noch nicht aufgemacht.
Noch nicht. Daneben steht übrigens so ein Vitalpilz.
Genau.
Das ist ein ziemlich gutes Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Aber wie beurteilst du das? Denkst du, dass das auch zwanghaft werden könnte?
Ja, das kann sehr zwanghaft sein. Das war bei mir früher sehr, sehr zwanghaft.
War es?
Also ja, ich habe eine riesen Essstörung, ganz lange Zeit
das
gehabt.
Das wusste ich auch nicht.
Ich erzähle das ja auch jedem. Also jetzt den Podcast.
Wieso mir nicht?
Entschuldige, wir sind noch nicht dazu gekommen. Jetzt erzähle ich es dir ja gar nicht.
Ich weiß noch, wusste noch nicht, dass du geritten bist.
Oh Gott, und eine Essstörung auch. Das ist mir meine beste Freundin.
Das Reiten war eine...
So, jetzt geht's hier, Deep Shit. Also, natürlich, und Essstörung hat ja immer was mit Ablehnung, mit eigener Ablehnung zu tun und hat damit zu tun, dass man das Gefühl hatte, abgelehnt zu werden. Mhm. Und das hat sich natürlich bei mir in der Kindheit manifestiert mit Pflegeeltern und also es hörte sich ja auch alles so rosarot an. Das war natürlich nicht immer so rosarot alles. Und meine Eltern waren ja auch eine Zeit lang noch sehr präsent. Mein Vater sowieso immer die ganze Zeit, auch jetzt noch. Und zu dem ich jetzt viel später ein ganz enges Verhältnis hatte. Das hatte ich in der Kindheit ja nie. Beziehungsweise, wenn ich ihn gesehen habe, dann schon. Aber wenn ich ihn nicht gesehen habe, dann war der auch nicht da. Und das Verhältnis zu meiner leiblichen Mutter ist jetzt auch nicht so richtig gut. Insofern war das schon klar. Also da gab es viele Abzweigungen und meine war halt eine Essstörung.
Wie bist du da, wie hast du das denn überkommen?
Wie habe ich das überkommen? Ich weiß noch ganz genau, da bin ich, ich habe das lange mit mir rumgetragen, wobei es mit dem Älterwerden immer besser wurde. Und ich weiß aber noch genau zu dem Zeitpunkt, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger geworden bin, da habe ich gesagt, jetzt, Joanna, ist es Zeit, damit aufzuhören und genau zu gucken, warum, wieso, weshalb. Weil den Mist musst du vorher loswerden, bevor der Kleine mit auf die Welt kommt. Weil alles, was ich ja in mir trage, gebe ich ja einfach auch weiter. Und,
würdest du auch sagen, energetisch?
Absolut. Und das war mir ein großes Anliegen, vorher das aufzubrechen, damit ich das nicht an meine Kinder weitergebe. Mhm. Und dann habe ich Therapie gehabt, also davor auch schon, aber ich habe mir dann jemand anderes gesucht und jemand ganz Spezielles gesucht.
Ich bin total schlecht in Grammatik, frag mich nicht.
Frag mich mal, guck dir meine Post an.
die Kommasetzung auch noch so intuitiv.
Welche Kommasetzung? Egal, auf jeden Fall. Habe ich ganz lange, viele Jahre war ich beim Therapeuten. Ich finde das aber auch irgendwie, in Amerika macht das ja jeder, das ist auch ganz normal, you need a shrink. Mhm. Und hier ist das immer so hinter vorgehaltener Hand. Sie geht zum Therapeuten, ey, die ist gaga oder so.
Empfindest du das immer noch so?
Weiß ich nicht, aber ich gehe immer noch hin. Also, ja. Weil ich finde, das ist irgendwie gut.
Nein, das mit der hinter der vorgehaltenen Hand.
Ach so.
Weil ich habe auch lange Therapie gemacht, aber ich erzähle das jedem, weil ich das irgendwie auch gar nicht schlimm finde.
Nee, ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm. Für mich ist es auch so ganz was ganz Normales. Du hast ein Problem und es gibt jemanden, der dir helfen kann, also gehst du dahin.
Ja.
So, und ist ja auch befreiend, weil man wird dann echt vieles los, was man so mit sich rumgeschleppt hat und was ich so mit mir rumgeschleppt habe. Und das ist ja so ein lebenslanger Prozess. Und vieles sortiert sich und entwirrt sich so auf dem Weg durchs Leben.
Definitiv. Liebe Uta Karschneck, meine Therapeutin, danke, dass du mir so geholfen hast. Ernsthaft, ich glaube, das ist... ich glaube, es ist aber auch schon besser geworden. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und wofür man sich auch definitiv nicht schämen muss.
Nein, gar nicht, um Gottes Willen. Und ich finde auch, so als Mutter braucht man auch jemanden Neutrales. Also ich brauche so eine neutrale Ansprechpartnerin, weil es immer, vielleicht für den einen mehr, für die andere weniger, es gibt immer was so in mir hochkommt und wo ich denke, so irgendwie weiß ich nicht, wie ich das drehen und wenden soll und komme da nicht rüber. Und das behindert mich in meinem Dasein und auch in der Interaktion mit meinen Kindern. Und ich möchte nicht, dass die das mitbekommen. Und dann gehe ich zum Telefon und sage, ich brauche mal wieder ein paar Stunden.
Darf ich dich als Esotante fragen, weil mich das besonders natürlich interessiert? Was hast du auch spirituell was gemacht? Weil ich hatte ja gerade noch mit der Energie nachgefragt.
Spirituell. Also ich bin ja anders spirituell unterwegs. So.
An was glaubst du denn eigentlich, wenn du sagen würdest, oder wenn ich dich das fragen darf, gibt es einen Glauben bei dir? Wir machen mal das Ganze rund um Thema.
Ja, wir sprechen einfach alles. Karriere. Erstörungen. Haben wir noch was ausgelassen?
Früher war es Kinderküche, Kirche, Kinderkarriere, Gott.
ich glaube, es gibt jemanden oder da ist irgendwas, was uns alle zusammenhält. Wer das ist, welchen Namen hat, I don't know. Ich darf das eigentlich so nicht sagen. Mein Vater war Pastor. Und
hört er das?
Na, Papi, hörst du das? Bestimmt hört er das. Er ist ja irgendwo hier noch unter uns. Er ist ja leider vor 4 Jahren verstorben. Aber er wird es bestimmt mitbekommen, was ich jetzt sage. Und ich habe einen tiefen Glauben und ich habe auch eine tiefe Spiritualität. Und ich glaube, das ist mir durch die Familie einfach so mitgegeben worden. Ohne dass ich mich großartig belese oder irgendwelche spirituellen Retreats besuche, sondern ich glaube, das Leben zeigt mir immer genau das, was es mir zeigen möchte und was dran ist. Mhm. Und wenn ich offen meine Augen und Ohren offen halte, dann bekomme ich das auch mit. Und es lenkt mich in die Richtung. Und darauf vertraue ich immer, weil es war bisher immer so. Also alles in meinem Leben ist passiert, weil es so sein sollte.
Hast du ein Beispiel dafür?
Habe ich ein Beispiel dafür? Ja, wenn es um meine Arbeit geht zum Beispiel. Warum ich das mache, was ich mache. Das hat bestimmt damit zu tun. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich habe jetzt... ich habe jetzt ein Inkontinenzproblem und eine Rektusdiastase und fühle mich hier total alleingelassen und ich kläre das mal für mich und dann mache ich weiter wie vorher oder auch nicht. Oder ich nehme das und gucke mir das an und schaue, dass ich damit vielleicht auch anderen weiterhelfen kann. So, aber solche Sachen. Oder auch mein Mann, wie der mir so über den Weg gelaufen ist.
Wie?
Also ich dachte nicht, ich hätte niemals gedacht, dass wir mal heiraten werden und Kinder bekommen. Ich dachte eigentlich, dass wir, ist mein erster und, nee, nicht ein einziger, aber mein erster One-Night-Stand, sagen wir es mal so.
Sei jetzt ganz vorsichtig, was du sagst,
weil ich bin jetzt ganz fertig. Raus. Ich weiß, ich sag jetzt auch nicht mehr dazu. Period. Das Thema ist jetzt abgehakt. Aber, und es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Es war nicht geplant, dass es dieser Mann wird oder dass ich auf der Suche war. Um Gottes Willen, im Gegenteil. Es war nie geplant. Er wollte mich nie heiraten, zum Beispiel.
Das ist jetzt kaum vorstellbar, weil wenn ich euch sehe, ist da so eine tiefe Zusammengehörigkeit und das ist so ein großes Gefühl von Liebe. Es ist jedes Mal, wenn ihr auch da seid, auch mit euren Kindern, ich liebe euch so sehr, weil auch ihr vier, es ist so radiating love. Das ist so schön. Ich liebe ja auch deine Jungs so doll.
Ja,
es ist einfach, ihr gehört richtig zusammen. Es sind so wie vier Pole.
Ja, so fühlt es sich, also so fühlt es sich auch an.
Und zusammen, oder wie so Partikel, wie Elementarteilchen, und zusammen bildet ihr den Atomkern.
Oh, sweetheart. That's so lovely.
Und es ist die Liebe, die Kraft, die euch zusammenhält. Entschuldige, jetzt höre ich auch
auf. Jetzt geht's aber los mit ihr. Ja, und dann war das so. Und ich bin einfach mit dem Flow mitgegangen. Ich habe mir das so angeguckt und immer gedacht, so, ja, dann ist das jetzt so. Es war ja nicht so, dass wir uns gesehen haben. Doch, wir fanden es toll, da war gleich eine wahnsinnige Anziehung. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, den heirate ich mal, sondern ich dachte mir so, okay, jetzt hat er sich 6 Wochen nicht gemeldet. Aber ist auch okay.
Und jetzt habt ihr 2 Kinder.
Genau, richtig. Also ich,
liebe Frauen da draußen, sollte er sich 6 Wochen lang nicht melden?
Habt keine Angst, das wird schon.
Ja. Julie, ich muss dich noch was fragen.
Erzähl.
Also du hast ja gerade auch selber von der Kennenlerngeschichte erzählt und man muss ja auch sagen, du warst ein super heißes Gerät.
Ich war?
Du bist ja immer noch ein super heißes Gerät. Das wollte ich gerade noch sagen, du bist mir einfach zuvor gekommen. Du bist ein super heißes Gerät. Du warst auch ein super heißes Gerät nach der Geburt.
Likewise.
Aber du hattest, dankeschön. Aber du warst ein super heißes Gerät mit Rektusdiastase und Inkontinenzproblemen. Wie war das denn dann überhaupt mit der Intimität? Darf ich? Also ich frage dich das
nicht, weil du fragst mich
das jetzt. Rein in Clickbaiting.
Ja, genau. Jetzt dranbleiben. Steht in den Shownotes
als allererstes. Wir danken unseren Sponsor. Nein, aber ich denke mir einfach, es ist für so viele, die das auch haben, die jetzt vielleicht auch, oder ich stelle mir vor, wenn ich mein erstes Kind bekommen würde und dann, und das hätte, was du hättest, man ist doch dann ganz unsicher, oder mich würde es total verunsichern mit meinem Körper, wie geht man mit Intimität um, weil man ist ja nicht nur Mama, sondern man ist ja dann auch noch Partnerin.
Genau, richtig, aber das war ja nach meinem zweiten Kind und nicht nach dem ersten.
Mhm. Aber manche haben das ja auch nach dem ersten.
Das stimmt, ja. Richtig. Intimität, wie war denn das? Also ich hatte, aber mir war es, also grundsätzlich so. Sex, ne? Ja, du wolltest schon Sex. Okay, wir sprechen jetzt über Sex. In der Schwangerschaft oder eben auch nicht. Bei mir war es eher Hashtag nicht. Mit dem Tag der Empfängnis hat sich meine Libido verabschiedet. Beim ersten Kind. Dass mein Mann dem zweiten zugestimmt hat, das hat mich wirklich sehr gewundert. Weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Sex. Ich war so beschäftigt irgendwie so mit dem Bauch und dem Baby und fand das irgendwie auch alles toll. Aber nicht nur das. Nicht, dass ich habe meinen Mann nicht abgelehnt oder so. Aber es war was in mir, was mir gesagt hat, nee, kein Sex.
Und du hattest ja auch eine schwierige Schwangerschaft.
Und es war genau, also es war genau richtig. Ja, ja. Es war genau richtig, kein Sex zu haben. Das hat sich dann ja ein bisschen später gezeigt.
Ja.
Und nach dem zweiten Kind mit Inkontinenz und Rektusdiastase, ich habe ja zum Glück einen Mann, der Mediziner ist und dem ist das durchaus vertraut, sind diese Thematiken. Und ich habe aber auch.
Aber hattest du dich geschämt oder so? Oder war da?
Nee, besonders toll fand ich das nicht. Aber geschämt habe ich mich nie. Weil ich wusste, das ist jetzt, es ist so und es ist ein Problem. Und da muss jetzt was getan werden. Aber ich habe mich nie geschämt dafür. Gar nicht. Ich habe da auch mit meinem Mann ganz offen drüber geredet. Natürlich. Aber trotzdem war Sex haben nicht so super. Also so richtig toll fand ich mich nicht. Ich habe mich nie vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, oh, direkt ist dir da, damit siehst du aber richtig gut aus, Schnecke. Mhm. Nee, so war das nicht. Natürlich fand ich diesen Bauch blöd. Und natürlich wollte ich, dass das irgendwie alles schneller geht. Aber ich, da waren noch so viele andere Faktoren. Es war ja, Sex stand auch lange nicht zur Debatte nach der Schwangerschaft und nach der Geburt, weil zum gleichen Zeitpunkt mein kleiner Sohn wurde geboren und mein Vater lag im Sterben. So, den habe ich ins Hospiz gebracht, als der Kleine 6 Wochen alt war. Ja. Und ich bin mit Maxi, Cosi und Baby immer ins Hospiz gefahren und wieder nach Hause. Und es war eine wahnsinnig stressige Zeit und ich danke meinem Mann, hörst du das, Sebastian?
Bestimmt.
Ich danke dir wirklich dafür, dass du so viel Verständnis hattest und mich so unterstützt hast und da warst und nicht keinen Sex eingefordert hast oder so. Hat sich nie beschwert, sondern war wirklich extrem verständnisvoll.
Du berätst ja auch viele Schwangere oder Frauen, die gerade Kinder bekommen haben. Hörst du sowas dann auch manchmal oder wenden sich da Menschen auch an dich? Also nicht nur mit gesundheitlichen Problemen, sondern auch
zum Thema
seelischen Fragestellungen.
Natürlich. Und belastend für viele Frauen ist das Thema Sex nach der Geburt. Ja,
dann gut, dass du es angesprochen hast.
Oder auch die Frage.
Was sind dann häufige Fragen oder was
ist das belastend? Also die schlimmste Wortwahl, die mir begegnet ist, wie lange darf ich denn jetzt hier noch so schwanger rumliegen? Oder wie lange darf ich denn jetzt hier noch so rumliegen, so im Wochenbett? Hm. Und das tat mir in der Seele weh.
Weil es ein Muss impliziert, ne?
Oder ja, auf einmal, weil es Muss impliziert und weil dieser neuen Mama mit ihrem ersten Kind nach schwerer Geburt vermittelt wurde, sie soll sich mal nicht so gehen lassen.
Oh.
Und das ist einfach... Das ist so gemein und so, also so wenig Verständnis und so wenig Empathie kann doch gar keiner besitzen. Also der Ehemann oder beziehungsweise auch das Umfeld drumherum. Das war nicht der Ehemann, der das gesagt hat. Aber auch das Umfeld drumherum. Nicht alle stehen nach der Geburt auf, die gibt es auch. Und die springen in ihre 32er Jeans und sind das blühende Leben.
Mhm.
Und dann gibt es aber die Mamas, die sind nicht das blühende Leben und die brauchen ein bisschen, um ihre Rolle zu finden. Und dann ist es einfach unfair. Und 9 Monate trägt man das Baby und dann kann man nicht erwarten, dass man nach 2 Wochen schon wieder auf hohen Hacken über einen Prenzlauer Berg oder durch einen Prenzlauer Berg irgendwie schiebt.
Würdest du sagen, da gibt es so einen Leistungsdruck bei Mamas?
Ja, den gibt es auf jeden Fall. Und besonders in gewissen Gesellschaftsschichten, mehr als in anderen.
Mhm.
Und das bekomme ich eben auch, habe ich eben durch das Studio und durch unsere Praxis mitbekommen, viele Jahre lang, dass da immer schon auch so ein bisschen der Zwang ist, also ich muss dann wieder ins Cocktailkleid passen oder wir fahren dann und dann auf die Bahamas oder dann und dann ist ein Bad, da kann ich mich ja nicht so zeigen.
Mhm.
Ich dachte so, okay, gut, aber das ist nicht, muss nicht sein.
Du plädierst sollte nicht sein. Für einfach mal
sein. Einfach mal sein. Das ist die Phase, Wochenbett und Rückbildung und das erste Babyjahr sowieso ist die Phase des Ankommens und des Neukennenlernens und auch des sich Neuentdeckens. Weil Sexualität nach einer Schwangerschaft und nach einer Geburt ist für mich eine ganz andere geworden als noch davor. Und
inwiefern?
Viel intensiver und viel bewusster und anders auch mit meinem Mann und mit meinem Partner, weil es gibt eine andere Nähe.
Das wollte ich gerade fragen.
Eine ganz andere Nähe.
Dass man eine andere Bindung einfach hat.
Genau, richtig. Ja. Weil Schwangerschaft und Geburt, gerade die Geburt, wenn der Mann dabei ist, finde ich, war das für mich so, also ich hätte niemanden anderen an meiner Seite haben wollen, außer mein Mann.
Mhm.
Und und das verbindet einen so wahnsinnig. Und das ist wirklich so ein Hin- und Herschieben von Energien und die sortieren sich neu. Und dann wird aus 2 1. Oder aus 2 wird dann 3. Wird dann 3 irgendwie so. Und das ist was ganz Besonderes.
Eigentlich ist das ein total schönes Schlusswort.
Dann machen wir jetzt Schluss.
möchtest du noch vielleicht einen letzten Satz an alle frisch gebackenen Mamas, falls sie diesen Podcast hören?
Lasst euch nicht stressen, liebe Mamas. Und ihr seid wundervoll und einzigartig, so wie ihr seid. Und alles hat Zeit. Alles hat wirklich Zeit. Und alles kommt zur richtigen Zeit. Und fühlt in euch hinein und ihr werdet immer hören und es gibt immer eine Antwort aus einem selbst.
Und das gilt eigentlich
für alles.
Alles. In dem Sinne, danke, dass du da warst, Julie.
Danke, dass ich kommen durfte, liebe Sandra. Tschüss, ihr Süßen.
Das war House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Wenn du mehr über Juliana erfahren möchtest, kannst du das tun unter @juliana_afram auf Instagram beispielsweise oder auch auf ihrer Website thecenter.tv. thecenter.tv auf Deutsch. Wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Und wenn das der Fall war, freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns folgst, wenn du uns abonnierst. Und hoffen, dass du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Redaktion wie immer von mir, Ton und Schmidt von Naturcoach Sebastian Schmidt.